3 Südtirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Gertrud Brenn. Es freut mich sehr, dass Sie uns wieder zuhören. Und heute habe ich gleich zwei Gäste, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Einmal ist das Thea Malferteiner. Hallo Thea, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Und einmal Felix Rier. Herzlich willkommen, Felix.
Danke für die Einladung, Gertrud.
Was verbindet die beiden? Ich würde sagen, viel, eine langjährige Freundschaft und ein Film mit dem Titel Despite the Scars.
Der deutsche Titel ist tatsächlich Auch wenn Narben bleiben.
Auch wenn Narben bleiben, genau. Über beides werden wir noch ausführlich sprechen, also über eure Freundschaft und den Film. Thea, kurz zu eurer Person vielleicht. Thea, du bist 1996 in Bozen geboren und im Schlerngebiet aufgewachsen, in Seis und Kastelroth. Genau wie Felix, du bist 96 in Brixen geboren und auch in Seis-Kastelroth aufgewachsen. Du hast, Thea, einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder, der verstorben ist. Du hast die Matura an der Fachschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation in Brixen gemacht, hast nach der Matura dann ein Jahr Work and Travel gemacht, das heißt, du bist gereist und gleichzeitig hast du dann dort vor Ort gearbeitet, wenn du das Geld wahrscheinlich gebraucht hast. Ein Jahr warst du auf Reisen, du warst in Ländern wie Neuseeland, Australien, Indonesien, Sri Lanka, also bist viel herumgekommen. Danach bist du nach Berlin und hast dann endlich das gemacht, was du eigentlich immer schon machen wolltest, obwohl es unbewusst vielleicht so war, nämlich das Tanzen. Du hast eine Tanzausbildung begonnen, du hast eine dreijährige Ausbildung zum zeitgenössischen Bühnentanz gemacht, du hast auch Tanzpädagogik gemacht, du hast im Fitnessstudio gearbeitet, also sehr viel mit Körper gearbeitet. Dir ist dann 2020 eben das passiert, worüber Felix seinen Film gemacht hat. Du bist in Berlin vergewaltigt worden von mehreren Männern und das war natürlich eine furchtbar dramatische Erfahrung für dich. Und doch hast du Felix an dich herangelassen und ihn teilhaben lassen an deiner Aufarbeitung dieser Erfahrung. Du hast vor 5 Jahren deinen aus Brasilien stammenden Partner kennengelernt, Thiago heißt er, und mittlerweile seid ihr Eltern, du bist Mama geworden von Monan.
Genau.
Ihr seid auch noch nicht so lange von Berlin nach Südtirol jetzt zurückgekehrt und auch darüber werden wir noch sprechen. Felix, du, wie gesagt, 96 in Brixen geboren, du hast 2 ältere Brüder, du hast gesagt, die sind viel älter, einer 10 Jahre älter, einer 11 Jahre älter. Mhm. Du hast die Matura an der WFO, an der Wirtschaftsfachoberschule in Bozen gemacht, Richtung Finanzwesen und Marketing, hast du mir erzählt. Du warst nach der Matura eigentlich nicht so wie Thea reisen, sondern du hast bist geklettert, du bist offensichtlich ein sehr passionierter Kletterer.
Mhm. Dann phasenweise mehr, phasenweise weniger, aber in der Zeit genau sehr viel.
Und danach, nach der Matura und nach den Klettererfahrungen oder nach dieser Auszeit, dieser kleinen, bist du nach Berlin und hast da eine Ausbildung gemacht, das ein duales System ist, wo du lernst und gearbeitet hast und etwas verdient hast, mhm, und zwar zum Medienkaufmann.
Die ich dann abgebrochen habe und dann später Mediengestalter, Bild und Ton.
Abgeschlossen hast, genau. Und dann bist du zurück und hast die Zelig gemacht. Mhm. Und genau, da habt ihr einen Übungsfilm machen müssen und das hat dann auch schon wieder mit der zu tun.
Genau.
Ich habe euch beide hier zum Gespräch geladen, da du, Felix, einen Film eben über Thea gemacht hast, in dem es um ihre Erfahrung, um diese Vergewaltigung geht, die 2020 passiert ist, beziehungsweise über die Aufarbeitung hast du einen Film gemacht. Wo und wie fängt denn eure gemeinsame Geschichte an? Ich glaube, ganz früh. Mittelschule, oder?
Genau, Mittelschule. Also wir haben bei uns im Schlerngebiet gibt es eine Mittelschule für die ganzen drei größeren Ortschaften, Völz, Seis, Kastelroth. Und ich glaube, da sind wir uns dann zum ersten Mal ein bisschen näher gekommen. Ich habe jetzt versucht, gerade zu überlegen, wer das Zettelchen geschrieben hatte, ich war das. Ja, natürlich, der Junge muss fragen, ob jemand mit einem gehen möchte. So war die eine erste starke Erinnerung. Genau, die dann.
Also ihr wart ein Liebespärchen. Also
wir waren so ein erstes Liebespärchen, mhm, ja.
Und das mehrere Male hast du mir erzählt.
Mhm. Ich glaube, wir haben uns genau 3-mal wiedergefunden. Genau, dann, als wir in die Oberschule gekommen sind, haben sich die Wege erstmal ein bisschen getrennt. Thea hat einen anderen Freund. Und dann aber sind wir nochmal für 2 Jahre zusammengekommen, so gegen Ende der Oberschule. Genau, und dann war nochmal eine Trennung, als Thea fürs Work and Travel nach Australien ist. Thea ist von Australien zurückgekommen und ich kann mich erinnern, dass wir uns dann in dieser Bar in Seis begegnet sind, im Bar Regina. Und dann war so, oh, Thea, wie geht's dir denn? Ja, gut. Und dir auch? Ja, mir gut. Ich ziehe morgen nach Berlin.
Genau. Hast du gesagt?
Habe ich gesagt. Und dann meinte Thea, ach, wie cool, weil ich ziehe wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr, das war im Herbst, ich ziehe dann wahrscheinlich Anfang Februar, Januar irgendwie nach Berlin, weil sie eine Tanzausbildung gefunden hat. Und dann in Berlin haben wir uns nochmal wiedergefunden und waren auch wieder für knapp 2 Jahre zusammen, 1,5 sowas.
Also das heißt, ihr habt eine besondere Verbindung von da ab, wo ihr euch irgendwie kennengelernt habt. Kann man das so sagen, Thea? Wie würdest du denn eure Verbindung beschreiben? Also heute seid ihr immer noch sehr gute Freunde. Ja. Wie würdest du das beschreiben wollen?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir schon sehr vertraute Menschen sind und natürlich durch die ganzen Jahre, die wir uns kennen und auch viel Zeit miteinander verbracht haben, ist es natürlich immer gewachsen und hat sich auch ständig gewandelt. Ich würde auch sagen, dass am Ende der Beziehung es sich aber auch schon in eine Richtung entwickelt hat, wo wir einfach auch eine sehr starke Freundschaft hatten und uns dann so ein bisschen auseinandergelebt haben in dem, was wir gemacht haben. Ich im Tanz, Felix in der Filmbranche. Also ich glaube, es hat sich da schon in die Richtung hin entwickelt und das hat sich dann danach, nachdem wir uns getrennt haben, auch dann immer weiter verstärkt, dass wir wirklich eine sehr enge Freundschaft auch jetzt noch haben und natürlich durch die ganzen Jahre jetzt, wo der Film auch gemacht wurde, hat sich das auch nochmal verstärkt.
Und das Ganze hat sich wieder zusammengefunden. Du hast vorhin gesagt, Tanz und Film hat sich auseinanderentwickelt, aber das ist ja jetzt wieder zusammengekommen, denn im Film ist ja der Tanz zu sehen, sozusagen. Du filmst den Tanz, also das geht schon auch zusammen, wenn man möchte.
Ja.
Thea, wie erinnerst du dich denn an dieses Jahr 2020 im Februar? Was ist denn da passiert? Also Felix war da nicht in Berlin. Oder warst du da gerade da oder bist gerade weggefahren?
Ich war an dem Wochenende gerade da, weil ich meine letzte Prüfung in Berlin hatte und dann auch das letzte Mal mit dem Auto runtergefahren bin, um meinen Umzug abzuwickeln. Von daher war ich an den Tagen schon auch zufälligerweise in Berlin.
Bei mir war das so, dass an dem Wochenende eigentlich meine Tante und ihre Freundin zu Besuch waren bei mir in Berlin. An dem Wochenende war aber auch der Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir in Berlin. Und ich habe ihm gesagt, dass ich vielleicht später nachkomme, ich wusste, dass er feiern geht und ich war mit meiner Tante noch abends essen und dann waren wir noch in einer Bar und das war auch sehr, sehr lustig. Und ich habe noch eben meinem Kumpel damals geschrieben, dass ich vielleicht eben nachkomme, ich melde mich bei ihm. Und als meine Tante dann mit ihrer Freundin zurück ins Hotel gefahren ist, habe ich gesagt, ich fahre noch nicht sofort nach Hause, ich gucke noch, ob die anderen noch da sind. Habe aber dann keine Antwort sofort erhalten und dachte mir, okay, ich bin nicht so weit weg von dem Club, ich gehe da jetzt noch hin und schaue einfach auch, wie lange die Schlange ist. Und wenn ich keine Antwort bekomme, dann fahre ich nach Hause. Und habe mich auf den Weg gemacht. Ich war auch schon wirklich in der Nähe. Es war nicht mehr so weit dorthin.
Zu Fuß oder?
Zu Fuß, genau. Ich habe aber eine Abkürzung genommen, die ich schon kannte, weil ich da vorher auch schon langgelaufen bin, eben mit diesem Kumpel. Bin da sehr gut gelaunt hingelaufen. Und es ist eine Straße, die wirklich befahren ist. Da ist so eine Grünfläche und ich bin da in der Mitte durchgelaufen. Und dann ein paar hundert Meter, bevor ich eigentlich beim Eingang vom Club war, haben mich Hände von hinten vom Weg weggerissen, von hinten gepackt. Und ich konnte eigentlich nie genau sagen, wie viele Hände das eigentlich waren. Es ist so schnell passiert,
Waren da andere Menschen drumherum?
Nein.
Hast du nicht irgendwo das Ziel vor Augen gehabt?
Ich habe keine anderen Menschen um mich herum gesehen. Ich habe das Ziel vor Augen gesehen. Ich hätte noch um die Ecke vom Haus laufen müssen und dann wäre da der Eingang gewesen vom Club. Aber dazu kam es eben nicht. Ich wurde vom Weg einfach nach rechts weggezogen und habe auch richtig später, wenn ich reflektiert habe, gemerkt, okay, da war auch jeder Handgriff genau geplant, weil sonst wäre das so nicht möglich gewesen. Es gab für mich keine Möglichkeiten mehr, mich zu wehren oder irgendwie nach Hilfe zu rufen, weil ich wurde sofort am Hals gewürgt. Ich konnte überhaupt gar nicht um Hilfe rufen. Ich wurde einfach nach rechts weggezogen.
In ein Auto?
Zu einem Auto, das rückwärts in diesem Moment in den Parkplatz noch reingefahren ist. Die Tür wurde aufgemacht, ich wurde reingezogen und die Tür wurde zugemacht und das Auto ist losgefahren.
Hast du da dann abgeschaltet?
Natürlich sehr, sehr, sehr viel Panik. Ich habe die ganze Zeit versucht zu schreien, um Hilfe zu rufen, aber total, es gab eigentlich keine Möglichkeit, weil jedes Mal, wo ich einen kleinen Moment hatte, Luft zu holen, wurde ich sofort wiedergewürgt. Deswegen hatte ich, Also ich weiß noch, wie ich mit meinen Armen, mit meinen Beinen, mit allen Mitteln irgendwie versucht habe, um mich herumzuschlagen, mich zu wehren. Es war sehr dunkel, es war auch im Auto sehr dunkel und genau, ich wurde dann eigentlich sehr lange einfach nur immer wieder gewürgt, weil ich jede Sekunde versucht habe, eben zu schreien und gehofft habe, dass man mich hört. Aber das fahrende Auto in der Stadt ist natürlich...
Ist das Auto gefahren? Also
genau,
ist das Auto
das
nach
Auto ist losgefahren, ja.
Irgendwo hingefahren und währenddessen ist das Ganze passiert?
Genau, also im Auto drinnen noch, als ich versucht habe, noch um Hilfe zu rufen. Am Anfang ist einfach nur das Auto gefahren. Irgendwann hat das Auto kurz angehalten und da wurden mir dann Drogen verabreicht. Also der Fahrer vorne hat jemandem auf der Rückbank, ich kann mich bis heute sehr wenig an die Gesichter erinnern, etwas in die Hand gegeben und dann wurden mir Tabletten in den Mund gesteckt und auch wirklich, weil ich es versucht habe, wieder auszuspucken, mit dem Finger in den Hals geschoben, dass ich keine Möglichkeit mehr hatte, was dagegen zu machen. Und danach ist das Auto wieder weitergefahren und als wir angehalten haben, wurde dann eine Tür auf einem Parkplatz von einem Haus geöffnet und da hat dann das Ganze angefangen, dass ich eben dann dort über mehrere Stunden von mehreren Männern vergewaltigt worden bin und mich versucht habe zu wehren, aber teilweise auch nicht bei Bewusstsein war, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und 3 Stunden später wurde ich dann an der anderen Seite der Stadt wieder vom Auto rausgelassen. Allerdings haben mir Kleidungsstücke gefehlt. Ich hatte keine Hose mehr. Ich hatte Gott sei Dank einen langen Mantel. Und von da bin ich dann losgelaufen, völlig verwirrt. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Ich war ja auch noch durch diese Drogen total verwirrt und überhaupt nicht wirklich klar im Kopf und habe dann eben diesen Kumpel von mir, den ich eigentlich ursprünglich ersehen wollte an dem Abend noch, dem habe ich Sprachnachrichten gesendet, weil ich auf meinem Handy nichts mehr lesen konnte. Meine Augen waren total verschwommen und er ist wach geworden, er war schon zu Hause, er ist wach geworden, weil ich ihm irgendwie 30 Nachrichten geschickt habe und er hat sich die dann angehört und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich muss sofort zu ihm nach Hause kommen. Ich darf auf keinen Fall jetzt zu mir nach Hause. Ich darf auch auf keinen Fall duschen.
Also du musst einfach sofort
ins
Krankenhaus.
Ja. Genau, er hat dann auch für mich schon damals eben sofort bei einer Beratungsstelle in Berlin angerufen. Die haben ihnen dann sofort gesagt, wie er mit mir jetzt umgehen soll, wie er jetzt handeln soll. Und bis ich dann bei ihm angekommen bin, das hat noch mal lange gedauert, weil ich mich verfahren habe. Ich bin in Potsdam gelandet, anstatt bei ihm. Also ich
weil
bin
du
komplett,
nicht
ich wusste nicht, was
Sinne
los
warst,
ist, genau, ja. Wo ich hinfahre, genau. Und er hat mir bei ihm zu Hause dann noch eine Hose gegeben und hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Und dort war dann auch schon die Polizei, die mich dann auch, also dort waren dann ganz viele Ärzte, Polizei und alles Mögliche, die sich dann darum gekümmert haben. Was mir aber wichtig ist zu sagen, man denkt immer, okay, ja, die Leute springen aus dem Busch im Dunkeln und das ist bei mir ja tatsächlich so passiert, aber es ist ganz wichtig eben zu sagen, dass es nicht der typische Fall ist und nicht der häufige Fall von Gewalt. Deswegen, also es passiert in seltenen Fällen, so wie es bei mir war.
Aber in deinem Fall war es so, dass die Täter teilweise gefunden wurden. Wie ist das denn passiert?
Ja.
Zum Glück, ich meine.
Ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass das möglich ist, weil ich wusste weder Namen noch, ich konnte mich nicht mal, also ich konnte ja auch kein Autokennzeichen sagen, ich wusste gar nichts. In meinem Fall war es wirklich durch Spurensicherung an meiner Kleidung, an meinem Körper. Es wurden DNA-Spuren gefunden und gesichert von mindestens 4 Männern an meinem Körper und an meiner Kleidung. Und tatsächlich war es dann so, dass durch andere Anzeigen, die vorher gemacht wurden, Überschneidungen waren vom Tathergang, wie das erzählt wurde von verschiedenen Frauen. Und die Täter, also in einem Fall war der erste Fall, der war schon ein paar Jahre davor, 2018, mit einer noch minderjährigen Frau. Bei der gab es schon einen Bezug zu einem der Täter. Das heißt, sie konnte einen Namen sagen und hatte den angezeigt. Es ist aber eigentlich nicht so vieles passiert nach ihrer Anzeige. Erst später, als dann die DNA von diesem Mann mit den Tathergängen von anderen Fällen übereinstimmte und auch in meinem Fall, konnte dieser Mann dann damit verbunden werden, auch mit weiteren Taten und auch noch ein weiterer Mann dazu.
Also war das ganz, ganz wichtig und
ja.
erfolgreich auch, dass du das so gemacht hast, wie du es gemacht hast.
Ja, genau. Also, weil die Fälle vor mir, da wurde eben noch niemand dazu gefunden und durch die Spuren an meinem Körper konnten zwei Täter identifiziert werden.
Weiß man da jetzt, wer die waren?
Ja, die beiden waren befreundet auf jeden Fall, genau. Ich weiß nicht, wo die anderen noch frei herumlaufen, ob die noch in Deutschland sind oder ob die noch jemals gefunden werden, wissen wir nicht.
Sie sind verurteilt, das ist ganz, ganz gute Nachricht, denn du bist vor Gericht gegangen.
Genau, mehrmals. Es gab eben dadurch, dass es nicht ein Täter war, gab es auch separate Verfahren und die wurden auch nicht gleichzeitig gefunden. Das heißt, ein Verfahren ging früher los, das andere erst ein paar Monate später. Also der ein Täter wurde für 10,5 Jahre verurteilt und der andere für 13,5 Jahre.
Wie ist es dir da ergangen bei dieser Urteilsverkündung?
Ja, die Urteilsverkündung war eigentlich am Ende dann im Verhältnis zu den Vernehmungen ja gar nicht mehr so schlimm, weil die Vernehmungen ja das Retraumatisierende eigentlich war. Vor allem beim zweiten Mal noch schlimmer als beim ersten Mal. Die Urteilsverkündung war dann irgendwie natürlich eine Erleichterung. Ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, im Saal gar nicht viel zugehört. Ich saß ganz hinten irgendwo in einer Reihe und habe während der ganzen Urteilsverkündung eigentlich nur auf den Boden gestarrt. Ich weiß noch, wie ich auch die Hand von Thiago damals die ganze Zeit hatte und irgendwie so
geknetet hast.
Ja. Und eigentlich nicht wirklich zugehört habe, was die Richterin noch vorgelesen hat. Ich habe mir auch die Verschriftlichung der Urteile bis heute nicht wirklich richtig durchgelesen. Deswegen war das immer so eine Vermeidung von mir. Also diese ganze Erfahrung vor Gericht, immer noch heute sehr schwierig daran zurückzudenken.
Aber das ist ja auch für ganz viele, denen auch so etwas passiert, ist ja auch ganz oft der Grund, warum sie nicht das Ganze anzeigen, weil sie Angst davor haben, vor dieser Retraumatisierung und auch von ihm nicht ernst genommen werden und nicht, nicht so gesehen werden, wie es ist.
Auch die Nebenklägerinnen in meinen Fällen oder also bei den beiden Gerichtsverfahren hatten auch teilweise extrem große Schwierigkeiten beziehungsweise konnten die Vernehmungen auch nicht ganz durchführen. Oder zum Beispiel musste die Mutter von einer Nebenklägerin zur Aussage kommen, weil die Nebenklägerin selber es eben nicht geschafft hat. Ich habe selber auch gemerkt, dass ich das dann ja auch nicht nur für mich mache.
Und heute geht es dir gut? Du bist Mama geworden, du hast dich schwer verliebt, auch dann bald mal danach zum Glück in einen Mann, mit dem du jetzt auch hier lebst. In Südtirol ist seit von Berlin nach Südtirol gezogen. Also du kannst sagen, diese Aufarbeitung war schwierig, war hart und auch jetzt vielleicht wieder durch den Film immer wieder daran erinnert zu werden, kann ich mir vorstellen, ist jetzt nicht unbedingt schön, aber es hat dir geholfen, um weiterzugehen, um in die Zukunft zu schauen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der Film hat mir irgendwie einen Weg gegeben, eben das zu zeigen, wie es mir eben danach ging, die Aufarbeitung und eben nicht, eben der Film erzählt ja nicht wirklich, was passiert ist genau, sondern wie mein Leben danach aussah und wie ich damit umgegangen bin. Und da hat eben mein Partner Thiago ja auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Es war ein riesiges Glück für mich, dass ich ihn damals kennengelernt habe. Ich habe ihn in den Räumlichkeiten meiner Tanzschule kennengelernt. Und konnte ihm sehr schnell vertrauen. Er hat mir auch sehr vieles anvertraut und das war für mich ein riesiges Glück zu diesem Zeitpunkt, weil das auch noch eben in diesen Lockdown-Zeiten Phasen war, wo man sich sehr isolieren musste und ich sehr viel alleine war auch. Und jetzt sind wir gemeinsam hier in Südtirol seit März 2025. Mal schauen, wie es dann hier jetzt weitergeht. Ja, meistens geht's mir gut. Mir geht es nicht immer gut und tatsächlich gibt es bis heute selten Tage, wo ich überhaupt nicht daran denke, was passiert ist. Aber ich habe trotzdem meinen Weg gefunden, eben damit umzugehen und das so für mich in eine Schachtel zu packen, dass ich die öffnen kann oder einfach zulassen kann und das so ein bisschen selber kontrollieren kann und nicht mehr in diesen Dissoziationen drin stecke wie damals, wo ich stundenlang eben überhaupt nicht gemerkt habe, was eigentlich passiert und alles um mich herum ganz verschwommen war und total so passiv durch den Tag gegangen bin teilweise und mich von meinem Körper so abgetrennt gefühlt habe. Damit kann ich heute viel besser umgehen.
In dem Film wird ja auch gezeigt, wie du aufarbeitest. Einmal eben mit dieser Körperarbeit, mit dem Tanz. Tanzpädagogik ist ja auch etwas, was dir ganz wichtig ist, auch dann weiterzugeben. Aber Therapie hast du sicher auch gemacht, Gesprächstherapie.
Ja, genau. Ich habe anfangs war ich regelmäßig in der Traumaambulanz in Berlin und danach habe ich eben mit einer Langzeittherapie angefangen. Anfangs immer zweimal pro Woche, später einmal pro Woche und dann, wenn es mir mal besser ging, auch in einem 2 Wochen Abstand, aber eigentlich wirklich bis zum Ende, also bis ich weggezogen bin von Berlin, habe ich regelmäßig Therapie gemacht. Natürlich in der Zeit, wo ich gerade Mama geworden bin, habe ich ein bisschen ausgesetzt, weil es einfach...
Ging nicht zusammen wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber ich war auch mit meinem Sohn, mit Mona, sogar ein paar Mal bei der Therapie, als er noch ganz, ganz klein war, konnte ich ihn mitnehmen. Und ich habe auch EMDR gemacht. Das ist eine ganz bestimmte Methode, die bei Traumapatienten angewandt wird. Das ist eine Methode, wo die Therapeutin, also man muss ganz tief einsteigen in das traumatisierende Ereignis und dann bewegt der Therapeut seine Finger vor dem Gesicht hin und her und man muss mit dem Auge den Fingern folgen. Und das ist eine extrem effektive Methode, um dieses Gefühl und diese Gedanken, die beim, also wenn man an das Trauma denkt, um die im Kopf ein bisschen anders umzuspeichern oder anders damit umzugehen, lernen damit umzugehen. Es ist eine extrem sehr, sehr interessante Methode und es war bei mir wirklich sehr effektiv. Da bin ich sehr dankbar, weil das hat sehr viele Blockaden in mir, glaube ich, aufgelöst zu der Zeit.
Wann ist denn Felix auf dich zugekommen und wann hat, ich weiß nicht, wer wen gefragt hat, ob man das Ganze filmisch mitverfolgen kann. Wann bist du denn da eingetreten in dieses Geschehen?
Als Mensch und als Freund hätte ich gesagt, eigentlich in dem Moment,
wo du es erfahren hast.
Wo ich es erfahren habe und dann einen Tag später Thea im Krankenhaus auch besucht habe, wo sie mir davon erzählt hat, welche Gewalt sie erleiden musste.
Wie geht es einem da, wenn man das hört von jemandem, den man mehr wie nur mag, also jemand, den man auch sehr, sehr gut kennt.
Es war ein fürchterlich unangenehmer Moment, würde ich sagen. Und ich selbst war in jener Situation auch ein bisschen überfordert mit mir selbst, weil ich war da und habe zugehört, aber ich habe es nicht wirklich, ich wusste nicht, was soll ich was sagen, was soll ich sagen? Also
Scheißkerle,
ja,
oder?
Genau, also man ist natürlich wütend, man versteht nicht, wie Männer irgendwie zu sowas in der Lage sind. Aber ja, ein sehr hilfsloser Moment irgendwie. Und der hat mich dann auch noch sehr, sehr lange beschäftigt. Dann jetzt die Dreharbeiten für den Film mit der, für Despite the Scars, die haben dann offiziell ja circa ein Jahr später begonnen. So. Das ist ja im Februar passiert und dann ein Jahr später im Mai 2021 habe ich mit der Vorproduktion begonnen.
Aber hat sie gleich Ja gesagt?
Naja, dazwischen ist ja auch noch viel passiert tatsächlich. Also es war jetzt nicht, dass ich dann gefragt habe, hier können wir nächstes Jahr damit anfangen, einen Film darüber zu drehen, sondern während meiner Ausbildung an der CELIG, Schule für Dokumentarfilm in Bozen, dass wir im Rahmen eines Seminars einen Kurzfilm realisieren sollten, wo wir ein sehr persönliches Erlebnis, Ereignis irgendwie aufgreifen sollten. Und da habe ich mich für jenen Moment entschieden, als mir Thea im Krankenhaus davon erzählt hat, was passiert ist. Die Zeitungen haben natürlich über den Vorfall berichtet. Es gab Artikel im Spiegel und in der Berliner Zeitung. Und da wurde dieses Synonym, das Pseudonym Undine für Thea verwendet, was ein sehr irritierender Moment für mich war, weil man liest vom Tathergang und Undine
passt nicht zusammen.
Und es war so, aber das ist doch Thea eigentlich. Ich habe dann einen imaginären Brief an Undine verfasst, wo ich mich mit dieser persönlichen Verantwortung auseinandergesetzt habe, die ich wahrgenommen habe, weil ich ein Mann bin und diesem Geschlecht angehöre. Daraus ist dann diese intime Konfrontation entstanden, was dann letztendlich zu dem Kurzfilm Ein Mann zu sein geführt hat.
Und dieser Kurzfilm hat dann zum nächsten Gedanken, dann zum größeren Film.
Genau. Ich habe dann diesen Brief mit Thea geteilt und wir mussten für die Realisierung dieses Kurzfilms dann für eine Bildebene entscheiden. Dafür wollte ich eigentlich ein Bild zusammen mit Thea drehen, wo wir zwar sie nicht erkennen, aber die Kamera blickt in eine Nahaufnahme von ihrem Auge. Thea hat sich den Brief in Echtzeit angehört. Und wir sehen Theas Reaktionen auf den Text durch das Auge. Und dann ist ein bisschen später daraus, glaube ich, erstmal irgendwie der Wunsch oder die Idee aufgetaucht, dass wir eigentlich, wenn uns die Sache beiden am Herzen liegt, ja, an was Gemeinsamen.
Und auch an einem gemeinsamen Aufarbeiten vielleicht irgendwo.
Tatsächlich schon.
Dass du hast ja auch unter Sprachlosigkeit gelitten oder unter vielen Dingen gelitten.
Genau, ganz genau.
Und so konntest du dich vielleicht besser ausdrücken.
Ja, also ich glaube, viele Künstlerinnen suchen dann den Weg durch die Kunst, um ihre eigenen Gefühle und inneren Erfahrungen zu teilen.
Es ist eigentlich höchste Zeit schon für Musik. Ich würde mit Thea vielleicht anfangen, weil wir ihre Geschichte jetzt so mutig jetzt erzählt bekommen haben, muss ich sagen. Thea, wir haben gesagt, Thiago kommt aus Brasilien. Die brasilianische Musik ist dir durch ihn vielleicht noch mal mehr näher gekommen. Musik bedeutet dir aber auch viel, weil sie natürlich ganz eng mit Tanz ist. Du hast ein Stück mitgebracht. Erzähl mal, worum es da geht und warum wir uns das jetzt anhören.
Das Stück ist ein brasilianisches Stück, also auf Portugiesisch, von der Sängerin Pitty, und das heißt Dançando. Das Lied handelt von einer Person, die Schwierigkeiten hat, die schönen Seiten im Leben irgendwie zu sehen. Und im Refrain übersetzt heißt es, die Welt geht heute unter, doch ich werde tanzen. Und ich habe das Lied teilweise in Berlin wirklich in Dauerschleife gehört. Und ich verbinde damit sehr viel Emotionen mit dem ganzen Text eigentlich. Und ich erinnere mich eben daran, wie ich mit meinem Kind auf dem Arm in unserem Wohnzimmer in Berlin im 21. Stockwerk zu dem Lied getanzt habe. Und auch heute noch, wenn ich das manchmal höre, dann kommen ein paar Tränen, weil ich sehr viel damit verbinde. Und genau, ich habe eben durch Thiago angefangen, die Sprache zu lernen und deswegen auch angefangen, brasilianische Musik eben mehr zu hören. Ja.
Dann hören wir uns Pitty an, Dançando.
Chegar
Das war die brasilianische Sängerin Pitty mit Dançando. Sie hören das Radio Wohnzimmer hier auf Reis Südtirol. Heute habe ich zwei Gäste bei mir. Einmal den Filmemacher Felix Rier und Thea Malferteiner. Das ist ein Lied, das sie sich ausgesucht hat, Pitty Dançando. Sie ist gelernte Bühnentänzerin und möchte mehr in Richtung Tanzpädagogik auch noch weitergehen. Sie ist schon in dieser Richtung unterwegs beruflich, möchte aber eben sich noch da weiterbilden, glaube ich, hast du mir auch erzählt. Felix hat einen Film über Thea gemacht. Thea hat eine brutale Gruppenvergewaltigung erlebt in Berlin. Davon hat sie uns schon erzählt, vor etwa 6 Jahren. Und ich versuche jetzt gemeinsam mit den beiden eben, diesen Weg haben wir schon jetzt nachgezeichnet, aber auch danach. Es geht um die Aufarbeitung. Es wurde ein Film aus dieser Aufarbeitung, also aus der Zeit danach gemacht. Felix ist Abgänger der Zelig-Schule, hat das dann, glaube ich, auch, das war dann dein Abschlussfilm, nehme ich mal an. Nein?
Tatsächlich dann mein erster, also mein Langfilmdebüt sozusagen.
Der erste Film als Filmemacher sozusagen, genau. nach dem Abschluss. Der Zelig-Schule. Despite the Scars heißt der Film, Wenn Narben bleiben?
Auch wenn Narben bleiben,
genau. Diese Aufarbeitung, haben wir gesagt, Tanz ist etwas, das dir sehr geholfen hat. Für dich war es auch eine Art Aufarbeitung, weil du versucht hast, deiner Freundin jetzt auch dadurch nahe zu sein und ihr vielleicht auch zu helfen bei dieser Aufarbeitung. Du hast 3,5 Jahre gedreht, bis der Film fertig geworden ist. Das war jetzt Ende 2025, ist er in den Kinos angelaufen. Wenn dann so etwas Intimes, weil du hast sie begleitet bei ganz intimen Dingen, also nicht nur beim Tanzen, sondern auch bei anderen. Also es ist was sehr Intimes, das dann einem Kinopublikum zu zeigen oder den eigenen Leuten von zu Hause, wo man aufgewachsen ist. Wie war das denn? Vielleicht zuerst du, Felix, und dann natürlich auch die Geschichte von Thea da. Dann zu sehen auf der Leinwand groß.
Vieles war das. Also dann natürlich je nach...
Also die erste Premiere war wo?
In Bologna beim Biagra.
Das war ein bisschen weiter weg, ein bisschen anonymer, oder? Das
genau.
Ging dann.
Das war ein bisschen anonymer, aber auch das erste Mal. Von daher, also ist ja auch mein erster Film und somit war auch das meine erste Premierenerfahrung. Aber es hilft natürlich die Anonymität, würde ich sagen. Es war dann trotzdem schön, dass irgendwie knapp 40 Freunde und Familie auch im Saal präsent waren, um uns zu unterstützen und da zu sein. Aber genau, letzte Woche haben wir den dann bei uns im Dorf gezeigt zum Beispiel, vor vielen Freunden, Bekannten, Tanten.
Die einen kennen von klein auf.
Die einen kennen und die tatsächlich auch den Film teilweise miterlebt haben in unterschiedlichen Stadien. Also da waren dann zum Beispiel auch Leute vor Ort, die bei den Test-Screenings mit im Raum saßen. Denn wenn man Richtung Ende des Schnitts kommt, dann probiert man dann natürlich auch mal eine Version mit Publikum aus, um zu verstehen, was funktioniert weniger gut, wo langweilt man sich, wo ist etwas nicht verständlich. Und von daher war das dann auch irgendwie schön, dann jetzt den fertigen Film mit diesen Personen zu teilen. Aber ja, es ist immer sehr was, also immer was sehr Besonderes und jeder Ort, jede Vorführung hat ein bisschen sein eigenes Gefühl und seine eigene Dynamik.
Das Intime habe ich jetzt auch deshalb gemeint, weil du dich da auch ganz schön öffnest. Also diese Geschichte ist ja eigentlich eine Vergewaltigung, versuchen ja viele eben nicht anzuzeigen und nicht darüber zu reden, weil man sich irgendwo auch schämt, glaube ich. Und das hast du eben nicht gemacht. Du hast eben das Gegenteil gemacht, was ja eigentlich die bessere Variante ist, vor allem fürs Weitermachen danach. Aber trotzdem, wie erzählt man es denn den Eltern? Wie erzählt man es den Menschen, die einem wirklich am Herzen liegen? Man will ja auch niemanden im Grunde belasten mit Dingen, die halt eben so sind. Wie ist es dir denn da gegangen?
Ja, das ist eben genau der schwierige Punkt. Für mich war es von Anfang an am schwierigsten, eben mit Familie und engen Freunden darüber zu sprechen. Hat auch bei einigen sehr guten Freundinnen tatsächlich wirklich lange gedauert, bis ich mich da öffnen konnte, weil ich eben genau Angst hatte, dass ich die Person gegenüber damit auch verletze, wenn ich von diesen brutalen Erfahrungen erzähle. Und ich habe in der Nacht ja auch fast mein Leben verloren und deswegen war das ein extrem schwieriger Punkt und jetzt eben diesen Film auf der Leinwand so zu zeigen, war für mich natürlich eine extrem große Aufregung, aber auch eine Erleichterung, weil in dem Film ja eben genau das zu sehen ist, was danach kam und wie ich damit umgegangen bin. Und ich glaube, das gibt auch den Leuten, die sich davor sehr viele Sorgen gemacht haben, die zwar gehört haben, was mir passiert ist, aber eben nicht gesehen haben, wie ich damit umgegangen bin. Ich glaube, dadurch war der Film eine große Erleichterung, um eben genau das schon zu zeigen, dass es schwierig war, aber dass ich auch einen Weg gefunden habe und genau hoffe, dass ich dadurch auch die Leute, die mich gut kennen, damit auch stärken konnte. Und ich habe sehr viele schöne Worte danach auch gehört.
Wie gehst du mit Mitleid um? Denn das hast du sicher sehr viel bekommen. Was hat dir denn mehr geholfen? Mitleid oder, ja, weiß nicht, zuhören einfach nur? Oder?
Ich habe am Anfang, konnte ich generell mit Fragen nicht so gut umgehen. Ich habe auch teilweise wirklich, als ich in Berlin alleine in meinem WG-Zimmer isoliert war, weil ich ja auch aufgrund des Lockdowns eben nicht zur Schule gehen konnte, habe ich auch teilweise vermieden, mit meiner Familie zu telefonieren, obwohl die natürlich ständig nachgefragt haben, wie es mir geht. Die haben sich natürlich Sorgen gemacht und ich wollte nicht so viele Fragen beantworten, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den Moment, als ich vom Krankenhaus entlassen wurde und meine Eltern beide, obwohl die ja schon seitdem ich 3 Jahre alt bin, getrennt sind, beide zusammen nach Berlin geflogen sind damals, um zu mir ins Krankenhaus zu kommen, so schnell wie möglich. Ich saß mit denen dann in meinem WG-Zimmer nach dem Krankenhaus und die waren immer noch total entblößt. Ich habe meinen Vater auch noch nie so gesehen wie damals, so
hilflos.
Hilflos, genau. Hilflos ist das richtige Wort. Und ich weiß noch, wie ich mich auf den Boden gekniet habe und versucht habe, meinen Eltern zu sagen, ich lebe noch, ich bin da, Mama, ich lebe noch. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Und das war, glaube ich, auch für mich ein Moment, wo ich selber realisiert habe. Ich habe das meinen Eltern gesagt, weil ich dachte, ich muss die jetzt beruhigen. Und irgendwie war das aber auch für mich nochmal so ein Klick im Kopf. Ja, es stimmt ja, ich bin ja jetzt hier. Und es geht irgendwie weiter. Wie, wusste ich noch nicht, aber es muss irgendwie weitergehen und ich will, dass es weitergeht. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben.
Würdest du sagen, es hat dich stärker gemacht alles?
Ja, irgendwo bestimmt.
Resistenter.
Irgendwo bestimmt, ja. Also durch die Aufarbeitung und auch natürlich in der Therapie reflektiert man dann ganz viel über sich selbst. Ich glaube schon, dass ich einfach dadurch gelernt habe, in mir selber die Ressourcen zu finden, die mir die Kraft geben.
Weil du hattest dann noch den Lockdown zusätzlich. Also ja. Du warst wirklich auf dich allein gestellt.
Ja.
Nach Südtirol wolltest du nicht? Ging das gar nicht? Damals weiß ich gar nicht mehr.
Es wäre gegangen. Allerdings waren in Deutschland damals die Einschränkungen etwas weniger stark als in Südtirol. Ich konnte in Deutschland dann die Schulen wurden wieder geöffnet und es ging dann auch weiter mit der Ausbildung. Ich bin zwar nicht Vollzeit dort wieder hingegangen anfangs, ich habe teilweise nur bestimmte Fächer verfolgt, weil es mir einfach extrem schwierig gefallen ist, dort wieder einzutauchen. Vor allem bei den technischen, körperlichen Sachen ist es mir extrem schwer gefallen und deswegen habe ich so einen bisschen heruntergebrochenen Stundenplan nur verfolgt. Aber es hat mir irgendwie geholfen, trotzdem dann am Ball zu bleiben und mich eben dann nicht zu lange komplett zu isolieren. Dann habe ich entschieden, auch dort zu bleiben.
Thea, danke für diese wirklich sehr, sehr unglaublich mutigen Schilderungen, die du hier gemacht hast bei mir im Radio Wohnzimmer. Das freut mich sehr. Felix, helpless, also hilflos, haben wir vorhin das Wort gehört. Das passt auch zu dem Titel, den du ausgesucht hast, hier in der Sendung anzuhören. Helplessly hoping. Mhm. Würde jetzt schon dazu passen, oder? Dass man als Mann sich schwer tut, da irgendwie die richtigen Worte und die richtigen Gedanken zu bringen.
Ja. Und tatsächlich war dieser Song auch irgendwie, die Produktion des Films hat dann ja insgesamt 5 Jahre gedauert, aber dieser Song war eigentlich immer ein stetiger Wegbegleiter in unterschiedlichen Phasen und auch bei mir dann in Dauerschleife häufig. Denn auch bei Filmen ist natürlich Musik immer ein sehr, sehr wichtiger Input und irgendwie, ja, mochte ich die Melodie sehr, die 4 Stimmen, die zusammen singen.
Was hast du denn gelernt jetzt daraus, nach dieser langen Zeit der Aufarbeitung, auch für dich? Bist du jetzt weniger hilflos dem Thema gegenüber?
Würde ich schon sagen, ja.
Und was hat dir da geholfen? Das Hinschauen, oder?
Vieles, also hinschauen, zuhören und dann natürlich, wenn man einen Film über eine solche Thematik dreht, dann recherchiert man natürlich sehr, sehr viel dazu und beschäftigt sich sehr viel. Also in den letzten Jahren fühlt sich das irgendwie für mich so an, als hätte ich ein Hobby-Psychologiestudium abgewickelt, weil man liest natürlich alle möglichen Bücher dazu, wie funktioniert Trauma, über unterschiedliche Therapieformen. Dann gibt es natürlich historisch auch immer wieder sehr, sehr viele inspirierende Beispiele, die ganz, ganz schlimme, also Personen, die ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Ja, Traumaforschung, Resilienzforschung, dann natürlich auch wie feministische Lektüren, Podcasts, Sternstunde, Philosophie.
Hast du dich wieder ausgesöhnt mit dem männlichen Geschlecht?
Teilweise. Also ich begrüße auf jeden Fall heutzutage, dass es irgendwie, ich glaube, eine sehr, sehr große, breitere Bewegung gibt an progressiveren Männern. Und ich glaube auch mit den heutigen Familien ändert sich da schon einiges, dass das irgendwie ein Bewusstsein dafür entsteht und da ist. Gleichzeitig sehe ich natürlich nach wie vor viele Baustellen und viele Punkte, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Von daher ist es ein wechselwirkiges.
Ein Work in Progress auf jeden Fall.
Genau.
Crosby, Stills, Nash & Young hören wir uns jetzt an. Helplessly Hoping, das Lied, das du hier auch mit in die Sendung gebracht hast. Crosby, Stills, Nash & Young mit Helplessly Hoping. Hier im Radio Wohnzimmer auf Reis Südtirol. Mein Name ist Gertrud Brenn und meine beiden Gäste Felix Rier, der Filmemacher, und Thea Malferteiner, Tänzerin, Bühnentänzerin und einfach jemand, der gerne auch in der Tanzpädagogik sich noch weiterbilden möchte. Du hast gesagt, du bist da auch schon die Fühler ausstrecken, auch hier in Südtirol, gell?
Genau, und auch in die Tanztherapie, vor allem auch jetzt in die Richtung Tanzpädagogik, also ich bin schon Tanzpädagogin, aber möchte mehr in die Tanztherapie.
Therapie, genau, weil sie dir auch einfach selber gebracht hat.
Ja.
Despite the Scars, auch wenn Narben bleiben, Felix Rier, wie geht es jetzt weiter mit diesem Film? Wo kann ich den noch sehen und wo werdet ihr den noch präsentieren?
Da ist es so, dass wir in 2 Wochen circa, am 21. Januar, haben wir unsere Premiere in Deutschland beim Max-Ophüls-Preis. Das ist ein sehr, sehr wichtiges, oder wir können auch sagen, das wichtigste Festival im deutschen Sprachraum für Filmnachwuchs. Dort feiern wir die Premiere und hoffen dann natürlich auch auf Partner, die uns bei der Kinotour in Deutschland unterstützen. Was Italien angeht, ist es so, dass wir gerade zusammen auch mit den Circoli Arci noch an 8 Vorführungsterminen über den gesamten Stiefel arbeiten. In Südtirol sind wir gerade in Gespräch mit dem ein oder anderen Partnern oder Institutionen. Wir arbeiten an einem Termin für den Ost-West-Club in Meran. Es wird im Schlerngebiet noch ein paar Termine geben. Und vielleicht, genau, wenn irgendwer auf uns zukommen möchte.
Seid ihr offen auf jeden Fall?
Genau, sind wir natürlich offen. Und,
Der Film wurde ja mit einer Produktionsfirma zusammen gemacht. Mhm. Wer sind die und wem möchtest du da besonders danken vielleicht für die Unterstützung?
Ja, die sind sehr, sehr wichtige Partner, denn einen Film dreht man natürlich nie alleine, sondern wir sind dann ja insgesamt ein relativ großes Team, würde ich sagen. Produziert wurde der Film von Helios Sustainable Films.
Die sind die gleich eingestiegen, als du dieses Konzept ihnen vorgebracht hast?
Nicht ganz gleich. Also Martin Rattini, der Produzent, und Petra Forer, die haben sich das natürlich schon über einen längeren Zeitraum überlegt. Also es gab ein erstes Vorgespräch und dann war mal wieder ein bisschen Funkstille und ein halbes Jahr später bin ich dann nochmal hin und Martin, wie sieht's denn aus? Habt ihr Kapazitäten und Lust, diesen wichtigen Film mit mir zu drehen? Und dann haben sie sich dafür entschieden. Und zwar ganz toll, weil Martin kenne ich natürlich noch aus meinem Studium an der Zelig, wo Martin dann Kameraseminare oder Filmseminare zusammen mit uns, mit der Kameraklasse, geführt hatte. Habe ich natürlich mitbekommen, dass er selbst eine Produktionsfirma im Bozen hat und von daher waren die auch irgendwie meine erste Anlaufstelle später. Und wer ganz, ganz wichtig ist, auch in diesem Zusammenhang zu nennen und zu danken, ist Daria Akimenko, die Produktionsassistentin von der Helios. Und ja, ohne Daria wären wir bestimmt nicht hier.
Weil für so einen Film braucht es immer viele Menschen. Also Spielfilm reden wir gar nicht, aber auch für einen Dokumentationsfilm. Ja.
Also in unterschiedlichen Phasen ist man dann natürlich unterschiedlich groß aufgestellt. Jetzt am Set bei Thea zu Hause waren wir die letzten 2 Jahre dann zu zweit. Anna Schweizer, die Tonfrau und ich, weil wir die Atmosphäre irgendwie sehr intim und sehr klein halten wollten. Und dann natürlich im Schnitt waren dann später noch 2 Frauen beteiligt. Angela Di Santo, die zusammen mit mir studiert hat, und Nela Merki, die Fernsehversion geschnitten hat. Und dann kommen natürlich noch viele technische Begleiterinnen dazu. Sounddesign, Poster, Graphics, Untertitel, Pressematerialien.
Hat es gute Reaktionen gegeben, auch aus filmischer Seite her, also nicht nur inhaltlich für dich? Also was nimmst du jetzt mit von diesem Film, von dieser ersten Erfahrung?
Doch, also es gab, was ich natürlich sehr schön finde, auch sehr viel Komplimente für die Fotografie. Ich habe ja auch selbst Kamera geführt bei dem Projekt, weil mir das irgendwie wichtig war, ein einheitlicher Körper zu sein. Von daher freut es mich natürlich, wenn Menschen sagen, er war schön anzusehen, so die Bilder, die Farben, das Licht. Und dann natürlich auch inhaltlich gab es sehr viel Zuspruch aus den Kreisen.
Schwieriges Thema aufzuarbeiten.
Aber was sehr, sehr viele irgendwie schätzen, ist die Haltung des Films und dass er irgendwie ja, von einem sehr tragischen und schwierigen Ereignis ausgeht, aber dann letzten Endes eigentlich doch irgendwie Richtung Hoffnung und Richtung Zukunft blickt und man dann auch am Ende des Films irgendwie aus dem Saal geht und ja, man vielleicht erstmal so ein bisschen irritiert ist, aber positiv gestimmt, weil Theas Haltung irgendwie und Theas Einstellung zu der ganzen Sache, glaube ich, diesen Eindruck sehr, sehr stärkt.
Und natürlich auch das Neugeborene, das Kind, es spielt da auch eine sehr große Rolle. Das steht irgendwo für Hoffnung auch, oder? Was nimmst du denn mit jetzt aus diesem Film, aus dieser Erfahrung?
Ja, auch auf jeden Fall Kraft. Vor allem, weil ich ja während dem ganzen Prozess, wo der Film gemacht wurde, mir nicht wirklich darunter so viel vorstellen konnte, wie es danach wirklich aussieht, was man wirklich sieht von den ganzen vielen Stunden, die wir ja eigentlich in meinem Leben dort gefilmt haben.
Filmmaterial, wie viele Stunden waren das, Felix?
So knapp 70 Stunden, 72.
Okay. Ja. Und der Film ist geworden, wie viele Minuten?
72, okay. Also so 1:10, was eigentlich ein sehr, sehr schönes Verhältnis ist.
Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Ergebnis und es ist eben genau in die Richtung gegangen, die wir uns eigentlich gewünscht haben.
Und wenn wir jetzt sagen, ein letzter Bell für Menschen, denen auch sowas passiert, was würdest du denen raten?
Mut, sofort anzeigen. An sich glauben, ja, auf jeden Fall natürlich anzeigen, auch wenn es schwierig ist, und sich Hilfe holen, weil die Hilfe wirklich, es gibt professionelle Beratungsstellen, Hilfestellen und die sind wirklich sehr kompetent. Und wenn man das in Anspruch nimmt, dann ist das eine sehr, sehr große Unterstützung, eben auch um den Schritt der Anzeigen zu wagen und so weiter. Deswegen, und einfach ganz, ganz wichtig, sich nochmal selber in den Kopf zu rufen, dass man nie selber schuld ist, weil schuld sind immer die Täter. Deswegen.
Keiner hat das Recht, sich meines Körpers zu bedienen.
Genau.
Thea, vielen, vielen Dank für deine offene Geschichte, für deine sehr mutige Geschichte, die du uns hier erzählt hast im Radio. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Felix Rier, vielen Dank, dass ihr beide, der Malfatana und ihr und du, gekommen seid zu mir ins Studio und mir erzählt habt über diese Entstehung des Films, über eure Freundschaft, über eure Beziehung, aber auch über das, was dir passiert ist hier. Herzlichen Dank. Mein Name ist Gertrud Brenn, das war das Radio Wohnzimmer diesmal, Maximilian Ebner an der Sendetechnik. Sie können diese Sendung auch nachhören in unserer Radiomediathek. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiederhören. Thank you.